Deutschlandfunk, Andruck.
Mit Melanie Longerich herzlich willkommen zum Magazin für politische Literatur. Wie definiert man eigentlich politische Gewalt? Verhält sich jemand schon gewalttätig, der oder die politische Gegner in einer Parlamentsrede polemisch attackiert? Hat die Blockade eines Castortransports auch etwas mit Gewalt zu tun oder Streiks? Und darf man Gewalt gegen Sachen auch Gewalt nennen? Oder beginnt echte Gewalt erst da, wenn Menschen betroffen sind? Viele Fragen. Und über die Antworten haben sich die Philosophinnen Judith Butler und Elsa Dolin Gedanken gemacht. Entstanden sind zwei ganz unterschiedliche Bücher über die Gewalt. Gleich erfahren Sie mehr. Außerdem geht es heute bei Andruck um eine marokkanische Comiczeichnerin, die Tabus bricht, um Clankriminalität und das Versagen der Politik und um die alte und die neue Zeit bäuerlichen Lebens. Die eine ist Amerikanerin und hat schon vor 30 Jahren mit ihrem Buch Gender Trouble oder Das Unbehagen der Geschlechter, wie das Buch auf Deutsch heißt, die feministische Theorie grundlegend beeinflusst. Die andere gilt als eine der wichtigsten französischen feministischen Theoretikerinnen der Gegenwart, Judith Butler und Elsa Dolin. Doch nicht nur ihr Blick auf die Geschlechter ist prägend, es könnten bald auch ihre neuen Bücher zum Thema politische Gewalt sein. Beide sind bei Suhrkamp erschienen und beide wagen einen anderen Blick. Während Judith Butler in Die Macht der Gewaltlosigkeit für gewaltfreien Widerstand im Kampf um eine gerechtere Welt plädiert, untersucht Elsa Dolin in ihrem Buch Selbstverteidigung, welche Rolle physische Gewalt in den verschiedensten Befreiungs- und Emanzipationsbewegungen der letzten Jahrhunderte gespielt hat. Günther Keindelsdorfer hat beide Bücher gelesen.
Gewaltlosigkeit hat nichts mit Feigheit zu tun. Sie ist im Gegenteil die höchste Tugend der Tapferen. Wenn dieses Wort Mahatma Gandhis zutrifft, muss man sich Judith Butler als ebenso tapferen wie tugendhaften Menschen vorstellen. Die US-amerikanische Philosophin plädiert in ihrem jüngsten Buch für offensive Gewaltfreiheit im Kampf um eine bessere, gerechtere Welt. Wobei sich die Frage stellt, wie definiert man Gewalt? Verhält sich schon gewalttätig, wer politische Gegner in einer Parlamentsrede polemisch attackiert? Ist die Blockade eines Castortransports eine Form von Gewalt? Haben Streiks etwas mit Gewalt zu tun? Handeln Tierschützerinnen, die Versuchstiere aus medizinischen Laboren befreien, gewalttätig? Darf man Gewalt gegen Sachen auch Gewalt nennen? Oder beginnt Gewalt, echte Gewalt, erst mit dem physischen Angriff auf reale Personen? Auf all diese Fragen kann es keine eindeutigen Antworten geben, betont Judith Butler.
Argumente für oder gegen Gewaltlosigkeit setzen voraus, dass wir möglichst zwischen Gewalt und Nichtgewalt differenzieren. Es gibt aber keinen einfachen Weg zu einer stabilen semantischen Unterscheidung.
Wobei man feststellen darf, reale, konkrete, handfeste Gewalt erkennt man sofort, wenn man mit ihr konfrontiert wird. Wer von belarussischen Polizeischlägern mit Gummiknüppeln malträtiert wird oder die Tränengasschwaden atmet, die Einsatzkommandos auf den Straßen Hongkongs oder Istanbuls gezündet haben, braucht nicht Foucaults gesammelte Werke gelesen zu haben, um zu wissen, dass er oder sie zum Opfer gewalttätiger Attacken geworden ist. Die Inhaber realpolitischer Macht können physische Gewalt anordnen. Damit haben Autokraten und Diktatoren kein Problem. Das Problem haben die anderen, die Oppositionellen, die Aufbegehrenden, die gegen ihren Willen beherrschen. Die reden sich traditionellerweise die Köpfe heiß, wann und unter welchen Umständen physische Gewalt im Kampf gegen die da oben gerechtfertigt ist. Judith Butler kennt diese Diskurse.
Eines der stärksten Argumente für den Einsatz von Gewalt auf der Linken lautet, dass Gewalt taktisch erforderlich ist, um struktureller oder systemischer Gewalt wirksam zu begegnen. Oder um gewalttätige Regime wie das Apartheid-Regime, Diktaturen oder totalitäre Regime zu überwinden. Das mag stimmen, ich widerspreche dem nicht. Damit dieses Argument jedoch überzeugen kann, müssten wir zunächst einmal wissen, wo der Unterschied zwischen der Gewalt des Regimes und der Gewalt liegt, die das Regime zu Fall bringen will. Kann man diesen Unterschied immer benennen? Muss man unter Umständen hinnehmen, dass sich kein Unterschied zwischen der einen und der anderen Gewalt mehr angeben lässt? Anders gefragt, kümmern die Gewalt diese Unterscheidungen und unsere Typologien überhaupt? Verdoppelt der Einsatz von Gewalt die Gewalt, und zwar in Richtungen, die sich nicht vorher eingrenzen lassen?
Anknüpfend an Kant, Freud und den Antikolonialismus-Philosophen Franz Fanon dekliniert Judith Butler in ihrem überraschend eingängig zu lesenden Werk die unterschiedlichsten Aspekte der Gewaltfrage durch. Den rassistischen, anti-egalitären, patriarchalischen Kräften dieser Welt tritt man in Butlers Sicht der Dinge am wirkungsvollsten aggressiv, aber gewaltlos gegenüber.
Aggression wird oft mit Gewalt verwechselt. Aber für die Argumentation im vorliegenden Buch muss unbedingt festgehalten werden, dass Formen gewaltlosen Widerstands auf durchaus aggressive Weise verfolgt werden können und müssen. Aggressive Gewaltlosigkeit ist daher kein Selbstwiderspruch.
Eine deutlich andere Position vertritt die Pariser Philosophin Elsa Dorlin in ihrem Buch Selbstverteidigung, eine Philosophie der Gewalt. Man dürfe sich keine Illusionen über die Friedfertigkeit des Menschen machen. Historische Prozesse seien immer auch Gewaltprozesse, lautet eine von Dorlins Prämissen. Und in der Regel sei diese Gewalt von oben nach unten gerichtet. In ihrer Studie analysiert die französische Poststrukturalistin, wie, wo und mit welchen Intentionen unterdrückte Gruppen in der Geschichte der letzten 200 bis 300 Jahre Gegengewalt ausgeübt haben. Die prinzipielle Legitimität physischer Selbstverteidigung steht für Dorlin außer Frage.
En tout cas, en philosophie, la violence est considérée a priori comme quelque chose de plutôt négatif.
Die Philosophie sieht in der Gewalt vor allem etwas eher Negatives. In den letzten Jahren gibt es, zumindest was die politische Philosophie betrifft, sehr wenige Arbeiten über die Gewalt. Außer um die Gewalt als etwas Ungerechtfertigtes darzustellen oder um sie ausschließlich als Gegengewalt gelten zu lassen. In den letzten Jahren gab es also in der politischen Philosophie kaum theoretische Überlegungen in Bezug auf die Gewalt.
Encore une fois, ces dernières années, un peu absente de la philosophie politique.
7 Jahre hat Elsa Dorlin an ihrer Studie über Selbstverteidigung gearbeitet. Sie analysiert den antirassistischen Befreiungskampf der Black Panther und anderer militanter Bürgerrechtsgruppen in den 1960er und 70er Jahren. Sie beleuchtet den verzweifelten Aufstand der jüdischen Widerstandskämpfer im Warschauer Ghetto, der den Insurgenten nicht die Wahl zwischen Leben und Tod, sondern nur die Wahl zwischen verschiedenen Arten des Sterbens gelassen hat. Und sie widmet sich den militanten Selbstschutzvereinigungen, mit denen LGBTQ-Aktivisten im Gefolge der 68er-Bewegung in San Francisco und New York den Kampf gegen die Verfolgung sexueller Minderheiten durch die Polizei aufgenommen haben. Eine der zentralen Protagonistinnen in Dorlins materialreicher Studie ist aber natürlich die feministische Bewegung, der sich die Philosophin auch biografisch verpflichtet fühlt. Da reicht der historische Bogen von den Amazonenbataillonen der Jakobinerin Terroigne de Mericourt in den 1790er Jahren über die Jiu-Jitsu-Schulen der britischen Suffragetten bis hin zu feministischen Taktiken der Selbstverteidigung im 20. und 21. Jahrhundert. Elsa Dorlin hat einiges an Material zusammengetragen für ihr Buch, einen Band, dessen historische Passagen, sie machen etwa 80% des Inhalts aus, auch die philosophische Laien mit Gewinn lesen kann. Wer allerdings wirklich Profit aus Dorlins Studie ziehen möchte, sollte in postfoucaultistischer Philosophie ebenso sattelfest sein wie in Fragen der Diskursanalyse und der avancierteren Queer Theory. Nur wer im kleinen Finger hat, was er oder sie sich unter segregationistischen Dispositiven und rassialisierten Epistemen vorzustellen hat, wird den Inhalt dieses Buchs in seiner ganzen poststrukturalistischen Differenziertheit erfassen können. Da macht es einem Judith Butler mit ihrer Untersuchung über die Macht der Gewaltlosigkeit um einiges leichter. So verständlich wie in ihrem jüngsten Werk hat die Queer-Theoretikerin aus Berkeley noch kaum je geschrieben. Ob sie allerdings mit ihrer Hauptthese richtig liegt, dass man im politischen Kampf mit konfliktbereiter Friedfertigkeit am weitesten kommt, würde man empirisch gern noch einmal kritisch überprüft sehen.
Meint Günther Keindelsdorfer. Er hat die beiden Bücher von Judith Butler und Elsa Dolin gelesen, die beide bei Suhrkamp verlegt sind. Das von Butler trägt den Titel »Die Macht der Gewaltlosigkeit« über das Ethische im Politischen. Es wurde aus dem Englischen von Rainer Ansehn übersetzt, zählt 250 Seiten und kostet 28 Euro. Das von Elsa Dolin heißt »Selbstverteidigung – Eine Philosophie der Gewalt«. Es wurde von Andrea Hemminger aus dem Französischen übersetzt. 315 Seiten kosten 32 Euro. Der Kampf um Selbstbestimmung gegen Sexismus. Das sind die Themen der marokkanischen Comiczeichnerin Zeynep Fassiki. Mit ihrem Buch Heshuma, auf Deutsch Schäm dich oder Schande, tourte die 26-jährige Aktivistin nicht nur von einem internationalen Comicfestival zum nächsten, sondern auch durch die marokkanischen Buchläden. Dort wird sie gefeiert und lebt gefährlich zugleich, denn ihre Themen berühren in Marokko Tabus. Ihre Comics sind bis jetzt nur auf Französisch erschienen, doch wer das versteht, sollte sich Zeynep Fassiki nicht entgehen lassen, meint ARD-Korrespondentin Dunja Sadaki. In Rabat hat sie Fassiki für ein Porträt getroffen.
Salut, je suis Zeynep Fassiki, une BDiste marocaine.
Dunkler Pagenschnitt, tiefrote Lippen. Zeynep Fassiki erinnert ein bisschen an Amélie Poulain aus dem Film »Die fabelhafte Welt der Amélie«. Die 26-jährige Maschinenbauingenieurin sorgt seit Jahren für Furore in Marokko. Der Grund? Zeynep Fassiki zeichnet Frauenkörper, am liebsten nackt. Mit 19 Jahren habe ich angefangen, mich nackt zu malen und habe die Kunst als Therapie genutzt, um all den Sexismus zu vergessen, den ich erlebt habe. Fassiki zeichnet sich zum Beispiel selbst als riesengroße, splitterfasernackte, grüne Frau, ähnlich wie die Comicfigur Hulk, die durch die Straßen der Metropole Casablancas stapft. Frauen mit entblößten Brüsten als gesuchte Gangsterinnen auf Motorrädern, die Frau als Superwoman, behaart, in verführerischen Posen oder als Opfer von Beschneidung und sexueller Gewalt. Alles Tabus in Marokko.
Le seul but pour moi c'est de rendre la nudité comme un truc normal.
Das einzige Ziel ist für mich, dass meine Gesellschaft Nacktheit als etwas Normales ansieht und nicht als etwas Schandhaftes, dass man den Körper der Frau nicht mehr als ein Werkzeug für Sex und Fortpflanzung sieht, dass man das Privatleben der anderen respektiert und dass alles, was einvernehmlich in unseren Betten passiert, mit wem auch immer, niemanden etwas angeht, auch den Staat nicht.
Cela ne doit pas concerner ni les autres.
Die Zeichnungen von Comic-Artist Fassiki provozieren die konservative marokkanische Gesellschaft und zielen auf das marokkanische Strafrecht. Für öffentliche Zärtlichkeiten kann man Ärger mit der Polizei bekommen, Sex vor der Ehe, Abtreibung, Homosexualität, wird alles per Gesetz bestraft. Richtigen Sexualkundeunterricht in der Schule gibt es nicht. Das kritisiert Versicki. In den letzten Jahren hat sie sich immer wieder in öffentliche Diskussionen um Sexismus und sexuelle Gewalt eingemischt. Zum Beispiel 2017, als eine junge Frau am helllichten Tag in einem Bus von mehreren Männern angegriffen und ausgezogen wird, ohne dass jemand hilft. Nach dem Gymnasium bin ich an die Uni in Fes gegangen und jeden Tag habe ich den Bus genommen. Morgens um 6, abends um 9. Und ich wurde auf jede nur erdenkliche Art belästigt. Das hat mich traumatisiert. Als ich von dem Mädchen gehört habe, die in dieser schrecklichen Weise angegriffen wurde, habe ich fast ohne wirkliches Bewusstsein angefangen zu zeichnen. Denn ich habe da auch meinen eigenen Schmerz gemalt. Ihre Zeichnung wird tausendfach geteilt, in sozialen Medien, in Zeitungen. Wenig später veröffentlicht Versicki ihr erstes Buch, Herr Schumer, Körper und Sexualität in Marokko, mit dem sie nicht nur durch marokkanische Buchläden, sondern auch später von internationalem Festival zu Festival tourt.
Heshuma
heißt im marokkanischen Dialekt schäm dich oder Schande. Und man benutzt es jedes Mal, wenn man eine Diskussion hat über Sexualität, Tabus. Und dieses Wort hat mich meine ganze Kindheit und beim Heranwachsen begleitet. Ich höre das Wort tausendmal am Tag. Und ich wollte ein Buch herausbringen, das diese Heshuma-Kultur im Detail aufzeigt. Für ihre Arbeit wird Versicki in sozialen Medien von ihren Followern gefeiert und von Konservativen angefeindet. Sie erhält sogar Morddrohungen. Das stört sie wenig, sagt sie. Sie wolle gerade in der jungen Generation Diskussionen anstoßen.
Endlich
reden wir über diese Dinge. Und einige Monate, nachdem das Mädchen damals in dem Bus belästigt wurde, ist sexuelle Belästigung per Gesetz ein Verbrechen in Marokko geworden.
Il est devenu officiellement un crime au Maroc.
Deswegen ist Zeynep Fesiki auch optimistisch, dass sich etwas bewegt in Marokko.
Dunya Sadaki über die marokkanische Aktivistin Zeynep Fesiki. Ihr Comic Heshuma ist beim Pariser Verlag Masso erschienen, zählt 106 Seiten, kostet 19,90 Euro und ist auch für den E-Reader zu haben. Sie hören Andruck, das Magazin für politische Literatur. Heute lebt die Journalistin Uta Ruge in Berlin, aber aufgewachsen ist sie auf einem Bauernhof in der Nähe von Cuxhaven in Neubachenbruch. Die Kluft zwischen Stadt und Land, zwischen Eigen- und Außenwahrnehmung der Landwirtschaft hat Uta Ruge immer wieder beschäftigt, wenn sie zu Besuch in ihrem Heimatdorf war. Jetzt hat sie darüber ein Buch geschrieben, das wiederum unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Johannes Kulms gelesen hat, der die Gegend sehr gut kennt. Bauern, Land, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang, lautet der Titel. Herr Kulms, worin geht es in dem Buch von Uta Ruge genau?
Ja, es geht um die Landwirtschaft, genauer gesagt um die Entwicklung, die sie im Laufe der letzten drei Jahrhunderte genommen hat. Von der Dreifelderwirtschaft hin zur hochorganisierten und hochtechnologisierten Agrarbranche, die wir heute kennen. Und Uta Ruge, die beschreibt diese Entwicklung am Beispiel eben von ihrem Heimatdorf Neubachenbruch. Das liegt im Nordwesten von Niedersachsen ganz oben, nur ein paar Kilometer von der Elbmündung entfernt. Und Ruge ist dort aufgewachsen. Bis zum Studium ist sie dort geblieben und dann eben ist sie weggegangen. Und inzwischen hat ihr Bruder Waldemar den elterlichen Hof übernommen. Und sie ist vor wenigen Jahren eben da gewesen. Das war gerade, als die Milchpreise immer weiter in den Keller rutschten. Und da hat sie eben ein Gespräch mit ihrem Bruder geführt, das sie als ziemlich denkwürdig in Erinnerung geblieben ist.
Ich war natürlich öko und grün und ich weiß nicht, was dies unserer Generation entsprach. Der sagte, euch ist jeder Frosch wichtiger als unsere Knochen. Das hat mich umgehauen, weil er recht hatte.
Und dieses Erlebnis, also dieses Gespräch, das ist sozusagen der Ausgangspunkt für das Buch, auch so ein bisschen der Grund. Und wir sehen daran eben, es geht nicht nur um die Geschichte der Landwirtschaft, sondern auch eben um unseren Blick auf die Bauernfamilien und natürlich auch das Gefälle zwischen Stadt und Land und letztendlich auch um die Frage, wie eigentlich wollen wir zusammen leben, was hält die Gesellschaft zusammen?
Also ein sehr aktuelles Thema mit vielen Facetten. Uta Ruge ist Journalistin, hat viele Jahre unter anderem auch für die Taz geschrieben. Wie ist das Buch denn aufgebaut?
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Text, der sehr gut lesbar ist, diese 450 Seiten. Und das ist jetzt auch kein klassisches Sachbuch mit vielen Verweisen auf wissenschaftliche Werke oder so. Es kommt streckenweise eher so ein bisschen rüber wie eine Mischung aus Dorfchronik und Familienroman. Aber der Ruge, der gelingt es eben ziemlich gut, die verschiedenen Stränge miteinander zu verweben. Also wir haben einmal die Entstehung des Dorfes im niedersächsischen Moor am Ende des 18. Jahrhunderts, wo es eben sehr harte Bedingungen gab für die Menschen, dass sie dort sprichwörtlich Fuß fassen konnten. Das galt natürlich gerade für die Landwirtschaft. Und wir sehen aber auch die Entwicklung in der Landwirtschaft im späteren Deutschen Kaiserreich, genauso wie in den USA und den UdSSR. Und natürlich, Uta Ruge schaut auch immer wieder auf den Betrieb von ihrer Familie. Die Familie, die sind als Flüchtlinge nach dem Zweiten Weltkrieg eben nach Neubachenbuch gezogen und haben dort einen Hof übernommen. Und Ruge erzählt sehr viel, wie sie dort auf diesem Hof aufgewachsen ist, macht das aber ohne ihre Kindheit zu verklären und erzählt auch von den vielen Momenten, wo sich eben die Menschen auf dem Dorf ganz selbstverständlich geholfen haben. Und sie geht aber auch immer wieder in die Gegenwart und sagt eben, wie sich so der Betrieb für ihren Bruder Waldemar entwickelt hat.
Wie steht denn dieser Betrieb da?
Also der Betrieb, der wird eben von Waldemar und seiner Frau Anna und dem gemeinsamen Sohn Hannes geführt. Hannes soll später auch den Hof übernehmen und am Beispiel von diesem Hof können wir ziemlich gut so die Entwicklung der Landwirtschaft in Deutschland nachvollziehen. Da gibt es ja oft diesen Slogan, wachsen oder weichen. Das heißt einerseits, es gibt immer mehr Höfe, die eben aufgeben in der Landwirtschaft und die, die weitermachen, die reagieren eben auf den Kostendruck, indem sie sich vergrößern. Und bei Waldemar und seiner Familie ist das eben so, dass die immer mehr Kühe halten. Das erhöht dann nicht nur die Menge von Gülle, sondern sorgt natürlich auch für mehr Arbeit. Und wenn wir jetzt auf den Arbeitsalltag schauen, den Uta Ruge da auch erlebt bei ihren Besuchen, das ist natürlich ganz weit weg von so einer 40-Stunden-Woche im Büro. Da stehen die Leute ganz früh auf, eben auf dem Hof, gehen in den Stall, füttern die Tiere, melken die Kühe. Und nebenbei muss man aber auch immer den Futternachschub im Auge behalten und schauen, was macht gerade der Maisanbau, wann können wir den nächsten Grasschnitt machen. Und man guckt natürlich ganz stark auf das Wetter und wenn da eben die Bedingungen stimmen, dann geht es ganz schnell, dann wird in Akkordarbeit losgeknüppelt. Da helfen dann auch die Nachbarinnen und Nachbarn. Und binnen von wenigen Tagen zum Beispiel, wenn dann mal eben 32 Hektar Mais abgeerntet in einer Gewalt-Hauruck-Aktion, würde ich sagen, mit ganz vielen Treckern und so. Weil man eben sagt, Mensch, morgen könnte wieder das Wetter umschlagen oder auch diese Häckselmaschinen, die wir dafür mieten werden, die kosten eben sehr viel Geld. Also das zeigt schon auch den Druck, mit dem man da inzwischen hantiert.
Dass in der Landwirtschaft sich vieles verändert hat, das ist ja nicht neu, aber wieso ist es Uta Ruge trotzdem so wichtig, diesen Prozess aufzuzeigen?
Ja, weil sie eben sagt, dass nicht nur ihr Bruder, sondern auch dessen Sohn Hannes, der ja den Betrieb übernehmen wird, und viele andere Bauern im Dorf schon lange den Eindruck haben, die Gesellschaft, die schätzt unsere Arbeit nicht mehr und die unterstellt uns obendrein auch noch, dass wir die Umwelt kaputt machen.
Aber eben weil die Autorin in dem Buch auf die Situation ihrer Familie und des Hofes schaut, besteht da nicht auch die Gefahr, dass ihr da die kritische Distanz fehlt, die ja für so ein kontroverses Thema wie die Rolle der Landwirtschaft wichtig ist?
Ja, ich habe genau diese Frage auch Uta Ruge gestellt und sie sieht den Punkt durchaus, sagt aber auch.
Das ist das, was die Engländer Going Native nennen, dass man sich so beeindrucken lässt von den Leuten, dass man sehr stark in ihren Gedankengängen sozusagen schon ist. Es war tatsächlich mein Anspruch, denen so nahe zu kommen und denen so stark eine Stimme zu geben.
Also ich finde, das ist erstmal ein guter Ansatz, aber er ist eben auch sehr problematisch, denn weil Ruge ja in so vielen Kapiteln sehr ausführlich die Situation von Waldemar schildert, also ihrem Bruder, der zum Beispiel darüber klagt, wie groß inzwischen die Dokumentationspflicht für die Landwirte ist oder sagt, ja, wenn eine Autobahn gebaut wird, dann werden eben 5 Hektar dann für 1 Hektar Autobahnbau in der Natur zur Verfügung gestellt und diese 5 Hektar werden der Landwirtschaft entnommen. Wir hören also immer seine Seite, aber wir kriegen nicht die Gegenseite zu hören, also die Leute, die diese Vorwürfe erheben. Und ganz am Ende, da sagt sogar Ruge in ihrem Buch, besser wissen ist oft nicht wissen. Und das finde ich schon eine ziemlich pauschale Aussage, denn es kann ja niemand bestreiten, dass die Landwirtschaft, wie wir sie heute sehen, Auswirkungen auf die Umwelt hat. Aber ob das jetzt die Schuld der Bauern ist oder letztendlich von unserem System und vor allem die Verantwortung auch von uns als Verbrauchern, das ist natürlich wieder eine andere Frage.
Wir haben jetzt einiges über Waldemar und die Landwirtschaft im trockengelegten norddeutschen Moor erfahren. Was genau ist denn aber mit dem Weltzusammenhang, der ja im Titel auch erwähnt wird?
Ja, der bezieht sich einerseits auf die Gegenwart und den starken Wettbewerb, den sich die Landwirte heute nicht nur in Deutschland stellen müssen. Letztendlich konkurrieren die ja bei vielen Produkten mit dem Weltmarkt. Und wir sehen diesen Weltzusammenhang im Buch aber auch geschichtlich und vor allem kulturhistorisch. Also viele Jahrhunderte waren die Bauern in Europa arme Menschen, die immer wieder wirklich auch ums nackte physische Überleben kämpfen mussten. Das ist ja zum Glück heute vorbei. Es geht aber auch um die Entwicklung der Landwirtschaft in den USA, die ja im 19. Jahrhundert zur Agrarmacht aufgestiegen sind und gerade durch den Anbau von Weizen sehr viel Geld dort verdient wurde. Aber inzwischen kämpfen eben auch in den USA die Leute mit sehr großen Umweltproblemen. Und Ruge zeichnet auch die Entstehung der gemeinsamen europäischen Landwirtschaftspolitik nach, der GAP. Und da sagt sie eben, dass da vor allem die Subventionen sehr stark den großen Agrarkonzern nützen, aber viel zu lange vor allem auf eine Botschaft gesetzt wurde, immer weiter und vor allem immer mehr produzieren.
Also bestreitet Uta Ruge nicht, dass die heutige Landwirtschaft auf jeden Fall ein Problem hat?
Nein, das bestreitet sie nicht. Bloß will sie jetzt eben nicht den Landwirten einfach den schwarzen Peter zuschieben, sondern fragen, wie ist es denn überhaupt dazu gekommen? Und ich finde, all das zusammenzuführen, das ist schon eine Leistung. Und auch wenn ich mir jetzt ein stärkeres Hinterfragen so in den vielen Gesprächen mit den Landwirten gewünscht hätte, dieses Buch ist eine Chance, besser zu verstehen, warum sich viele Bäuerinnen und Bauern heute sehr schnell angegriffen fühlen.
Johannes Kulms über das Buch der Journalistin Uta Ruge, Bauern, Land, die Geschichte meines Dorfes im Weltzusammenhang. Es ist bei Antje Kunstmann verlegt, 480 Seiten, 28 Euro. Im kommenden Januar jährt sich das Datum der Reichsgründung zum 150. Male, ein wichtiges Datum in der deutschen Geschichte und darum erscheinen derzeit einige Bücher zum Thema. In der vergangenen Woche haben wir Ihnen das von Christoph Nonn vorgestellt. Der Titel 12 Tage und ein halbes Jahrhundert ist eine Art Strukturgeschichte anhand von 12 Einzelfällen. Wer jetzt aber nicht gleich Lust hat, mehrere hundert Seiten zu lesen, der ist bei Christoph Jahr gut aufgehoben. Der Berliner Historiker hat eine Kriegs- und Diplomatiegeschichte geschrieben, die auf deutlich weniger Seiten trotzdem überzeugt. Blut und Eisen heißt der etwas martialisch klingende Titel und der Untertitel Wie Preußen Deutschland erzwang, 1864 bis 1871. Wolfgang Stehnke hat sein Buch gelesen und beginnt mit einem wichtigen Datum.
Januar 1871, Proklamation Wilhelms I., König von Preußen, zum deutschen Kaiser. Die Zeremonie im Spiegelsaal des Schlosses von Versailles bewog den Historiker Heinrich von Sybel zu einem heftigen Gefühlsausbruch.
Wodurch hat man die Gnade Gottes verdient, so große und mächtige Dinge erleben zu dürfen?
Sybel formulierte das Hochgefühl breiter, deutsch-national denkender Kreise, die nach dem Sieg der Preußen und ihrer Bundesgenossen über Frankreich einen alten politischen Traum erfüllt sahen, die Gründung eines deutschen Nationalstaates. Sybels Schweizer Kollege Jakob Burckhardt spottete damals die deutsche Historikerzunft werde nicht ruhen,
bis die ganze Weltgeschichte von Adam an siegesdeutsch angestrichen und auf 1870 bis 71 orientiert sein wird.
der Lobgesang auf das endlich in einem Reich vereinte Deutschland und der sarkastische Kommentar aus der Schweiz finden sich im Buch des Berliner Historikers Christoph Jahr. Der Titel »Blut und Eisen, wie Preußen Deutschland erzwang« greift eine Formulierung aus einer Bismarck-Rede von 1862 auf.
Nicht durch Reden oder Majoritätsbeschlüsse werden die großen Fragen der Zeit entschieden, sondern durch Eisen und Blut.
Sprichwörtlich wurde die sprachlich etwas glattere Umstellung der beiden Begriffe, Blut und Eisen. Das Wortpaar ist grundlegend für das mythisch verklärte Bild des Reichskanzlers. Eine Heldengestalt, Verkörperung deutscher Tugenden wie Willenskraft und Beharrlichkeit. Eben der eiserne Kanzler Bismarck, dem die Zeitgenossen rund 500 Denkmäler widmeten. Wie dieser Heros Preußen zu einer der führenden Mächte Europas machte, das ist oft erzählt worden. Doch wer gegen wen antrat in den drei sogenannten Einigungskriegen, die Preußen führte, ist heutzutage kaum noch bewusst. Am Ende der blutigen Auseinandersetzungen stand die Entstehung des deutschen Nationalstaates, ohne Bürgerbeteiligung, ohne eine verfassunggebende Versammlung. Eine Revolution von oben, die ein Reich hervorbrachte, das als Monarchie nur bis 1918 währte und 1945 gänzlich am Ende war. Kurz vor dem 150. Jahrestag der Gründung im Januar 2021 blättert der Historiker Christoph Jahr die Chronik der Ereignisse noch einmal auf, wobei er diese Geschichte kräftig gegen den Strich bürstet.
Für den weiteren Verlauf der deutschen Geschichte erwies es sich als fatal, dass ausgerechnet dieses Preußen von seiner Spitze aus autoritär war und sich nicht dauerhaft auf einen liberalen Kurs verpflichten ließ.
Am Anfang stand eine militärische Kraftprobe, die sich an den Ansprüchen des dänischen Königshauses und der Rechtsstellung der Herzogtümer Schleswig, Holstein und Lauenburg entzündete. Die dynastische Bindung dieser Territorien an Dänemark überlagerte sich mit ihrer Zugehörigkeit zum Deutschen Bund. Wie Christoph Jahr berichtet, warf das komplizierte Verfassungs- und Nationalitätenfragen auf. Der Deutsche Bund wies dänische Ansprüche auf die Herzogtümer zurück. 1863-64 besiegten preußische und österreichische Truppen die Dänen in einem Krieg, der 18.000 Menschenleben kostete. Österreich, immer noch die Vormacht im Deutschen Bund, verwaltete nun Holstein, das aufstrebende Preußen übernahm Schleswig. Aus dem Dualismus der beiden Alliierten entstand ein Konflikt, der 1866 in einen neuen Krieg mündete. Er entsprang Bismarcks Kalkül, Zerstörung des Deutschen Bundes durch Verdrängung Österreichs, so wie Bismarck es schon 1853 skizziert hatte.
Für beide ist kein Platz. Wir atmen einer dem anderen die Luft vor dem Munde fort. Einer muss weichen oder gewichen werden.
1866 triumphierte Preußen über Österreich und das mit ihm verbündete Sachsen. Habsburg war zurückgefallen, Preußen zur ökonomisch und militärisch stärkeren Macht geworden. Gemeinsam mit den norddeutschen Staaten bildete es den Norddeutschen Bund. Nicht Blut und Eisen hatten diesen Krieg entschieden, sondern Kohle und Stahl. So war es auch 1870-71, als die norddeutschen Bundesstaaten unter preußischer Führung, die vier Südstaaten schlossen sich an, gegen das französische Kaiserreich vorgingen. Nach der französischen Kriegserklärung profitierte der Aufmarsch der deutschen Truppen vom gut ausgebauten Netz der Eisenbahnen. Hinzu kam die Überlegenheit der Krupp-Geschütze. Christoph Jahr stützt seine Darstellung der Ereignisse auf zahlreiche zeitgenössische Quellen, auf Tagebücher, Kriegsbriefe, Zeitungsberichte. Darunter sind Autoren wie Theodor Fontane, Friedrich Engels oder Theodor Storm. Aber auch Unbekannte, wie dieser französische Soldat, der die Wirkung eines Artillerieangriffs beschreibt.
Die Bomben und der Kugelhagel fallen zornerfüllt. Es ist ein Orkan aus Feuer. Das Hopfenfeld füllt sich mit Leichen. Wir verschwinden im Nebel.
Hier zeigt sich bereits das Gesicht moderner, aus der Distanz geführter Kriege. Christoph Jahr gelingt mit Hilfe solcher Zitate die anschauliche und farbige Schilderung einer Epoche, auf die heute mancherorts noch Straßennamen, Sedanstraße, oder Denkmäler wie die Siegessäule im Berliner Tiergarten verweisen. Die schnellen Triumphe von damals, die auf beiden Seiten 180.000 Tote kosteten, sind weithin vergessen. Sie trugen aber den Kern weiterer Kriege in sich, die mit der Zerstörung des 1871 gegründeten Reiches endeten. Und so schreibt der Historiker Christoph Jahr am Ende seines empfehlenswerten Buches in aller Deutlichkeit:
Preußen hat Deutschland erzwungen. Das ist den Deutschen nicht gut bekommen und erst recht nicht ihren Nachbarn.
Christoph Jahr, Blut und Eisen, wie Preußen Deutschland erzwang. Es ist bei CH Beck verlegt, 368 Seiten kosten 26,95 Euro. Unser Rezensent Wolfgang Stehnke. Goldstaub. Mehr ist nicht mehr von der 100 Kilogramm schweren Münze aus reinstem Gold da. Bei einem spektakulären Raub verschwand die vor 3 Jahren aus dem Berliner Bode-Museum. Und vor einem Jahr geschah dann ein ganz ähnlicher Einbruch im Grüngewölbe in Dresden. Da verschwand der Schmuck von August dem Starken, Sachsens legendärem Kurfürst und polnischer König. In der vergangenen Woche wurden bei einer Großrazzia nun erste Tatverdächtige verhaftet. Beide Fälle sollen zusammenhängen und beide Fälle sollen auf das Konto ein und derselben Berliner Großfamilie gehen. Gut, dass das Buch der beiden Spiegel-Journalisten Thomas Heise und Klaas Meyer-Heuer gerade jetzt erscheint, denn beide befassen sich schon lange mit dem Thema. Die Macht der Clans, arabische Großfamilien und ihre kriminellen Imperien, heißt der Titel. Marie Wildermann hat ihn gelesen.
Sie heißen Abu Chaka, Al-Zain, Remo, Miri, Ali Khan oder Umayrate. Ihr Geschäftsmodell: Diebstahl, Handel mit Kokain, Heroin und Waffen, Einbrüche, Schutzgelderpressung, Schleuserkriminalität, Sozialhilfebetrug. In fast allen Regionen in Deutschland haben sie sich ausgebreitet, am stärksten in Berlin, Nordrhein-Westfalen und Bremen. Viele Clans oder Großfamilien stammen ursprünglich von den südostanatolischen Malami-Kurden ab. Die sind irgendwann in den Libanon gezogen und von dort vor Bürgerkrieg und Armut nach Deutschland geflohen. Allein 1986 beispielsweise kamen ca. 40.000 über ein Schlupfloch im Eisernen Vorhang. Die Asylanträge wurden in der Regel abgelehnt, doch die Malami-Kurden blieben als Geduldete, lebten von Sozialhilfe und einige dieser Familien etablierten patriarchalische Parallelgesellschaften. Als einen der Gründe nennen die Autoren
die völlig verfehlte Integrationspolitik der 70er und 80er Jahre, die es den Neuankömmlingen praktisch unmöglich machte, einer geregelten Arbeit nachzugehen und sich dadurch aus eigener Kraft einen geachteten Platz in der Mitte unserer Gesellschaft zu verdienen.
Denn zu arbeiten war geduldeten Flüchtlingen verboten. Und weil sie keine Papiere hatten, konnten sie nicht abgeschoben werden. Die Türkei und der Libanon weigerten sich, die Menschen zurückzunehmen. Stattdessen blieben sie, bekamen Kinder und lebten von staatlichen Leistungen. Einige Familien entwickelten hochorganisierte kriminelle Strukturen. Die Autoren bringen zahlreiche Beispiele. Der Al-Zain-Clan, der erste Clan Berlins, machte sein Geld mit Schutzgelderpressungen im Rotlichtmilieu. Auf sein Konto geht auch der KDW-Raub im Dezember 2014. Schmuck und Uhren im Wert von über 800.000 Euro erbeuteten die Männer, die am helllichten Tag mit Äxten die Vitrinen zerschlugen. Zahlenmäßig ist der Remo-Clan in Berlin der größte. Mitglieder raubten zum Beispiel die 100 Kilogramm schwere Goldmünze aus dem Bode-Museum. Den Recherchen zufolge sind die Frauen häufig unter einer anderen Adresse gemeldet. Offiziell alleinerziehend mit mehreren Kindern beziehen sie Unterhaltsvorschuss oder Hartz IV. Mehr als 1000 Einbrüche, Diebstähle und Raubüberfälle sind bei der Polizei registriert, bei denen Mitglieder des Remo-Clans beteiligt waren. Die Ermittler gehen davon aus, dass das Geld aus den Raubzügen im Libanon gewaschen wird. Über Strohmänner kaufte der Clan für 10 Millionen Euro Immobilien in Berlin. Mitte 2018 griffen die Behörden erstmals massiv ein und beschlagnahmten solche Objekte. Die beiden Journalisten Heise und Meyerheuer kritisieren:
Die kriminellen Aktivitäten arabischer Großfamilien, speziell der Malami, belasten die innere Sicherheit. Fast ohne Gegenwehr, seit mehr als 30 Jahren.
Das Bundeskriminalamt ging 2018 von geschätzt 200.000 kriminellen Clan-Mitgliedern in Deutschland aus. Die Autoren liefern weitere Fallbeispiele, etwa eine Großfamilie im Westen Deutschlands, die vor allem ältere Menschen betrüge und ihnen ihre Ersparnisse raube. Das LKA Niedersachsen registrierte im Jahr 2019 über 7.000 solcher Fälle. Kriminelle Clan-Mitglieder dingfest zu machen, scheitere sehr häufig daran, dass die Arbeitsteilung innerhalb der Familie gut funktioniere. Die Mitglieder fühlten sich nur dem eigenen Clan verpflichtet, nicht dem Staat. Zudem würden Zeugen häufig bedroht, sodass Anzeigen oder Aussagen vor Gericht zurückgenommen würden. Eine zu milde Justiz, so die Autoren, tue ihr Übriges. Bewährungsstrafen und Antigewaltkurse seien das falsche Signal. Als ein weiteres Problem machen die Journalisten aus, dass Medien und Politik, um dem Rassismus nicht Vorschub zu leisten, es vermieden, Kriminalität mit bestimmten ethnischen Gruppen zusammenzubringen. Eine vertrackte Melange. Die kriminellen Clans indes sind nicht so rücksichtsvoll. Sie nehmen sich mit Gewalt, was sie wollen. Wozu arbeiten? Das sei die Botschaft auch an den Clan-Nachwuchs. Heise und Meyerheuer haben polizeiliche Ermittlungsakten eingesehen, Haftbefehle, abgehörte Telefonate, Vermögensaufstellungen, Sozialhilfebescheide, Mordermittlungsunterlagen. Die 10 Kapitel ihres Buches beruhen dem Anschein nach auf Geschichten, die im Spiegel erschienen sind. Das führt dazu, dass man bei den Jahreszahlen leicht den Überblick verliert. Mal ist von Ermittlungen aus den Jahren 2004 die Rede, kurz darauf sind wir wieder in der Gegenwart. Und wie der aktuelle Stand der Dinge in vielen Bereichen ist, erfahren wir nicht. Beispielsweise, dass mit Abschiebungen das Problem häufig nicht zu lösen ist, weil die Täter der zweiten und dritten Generation deutsche Staatsbürger sind. Dennoch ist hier ein akutes Problem, wie unter einem Brennglas beschrieben, das dringend einer Lösung bedarf. Die Justiz, die sich immer wieder als zahnloser Tiger entpuppt, Polizei und Justizbeamte, die mit dem Tod bedroht werden, Sozialleistungsbetrug, das alles ist schwer zu ertragen. Und man fragt sich nach dem Lesen des Buches, wann will die Politik hier endlich handeln? Es dürfte nicht so schwierig sein, eine Taskforce zu gründen, die mit den nötigen Kompetenzen und Rechten ausgestattet ist, um das Problem länderübergreifend anzugehen. Wenn die derzeitige Pandemie eines gezeigt hat, dann das. Wenn etwas wirklich wichtig ist, dann kommt es auf die Agenda.
Marie Wildermann über das Buch von Thomas Heise und Klaas Meyerheuer. Die Macht der Clans, arabische Großfamilien und ihre kriminellen Imperien. Es ist in der Deutschen Verlagsanstalt erschienen, 352 Seiten, kosten 20 Euro. Und das war Andruck, Ihr Magazin für politische Literatur am Montagabend. Wenn Sie ausgerechnet jetzt Lust haben auf ein neues Buch, der Buchladen Ihres Vertrauens aber gerade die Türen schließt, schauen Sie doch mal auf unsere Seite deutschlandfunk.de oder in unsere kostenlose Audiothek-App. Da finden Sie außer unseren aktuellen Besprechungen auch viele andere Bücher, die das Lesen lohnen und natürlich auch die ganze Sendung zum Nachhören. Am Mikrofon bis hierhin, Melanie Longerich, tschüss und bis zum nächsten Mal. Thank you.